Matrix. Computer und neue Medien.
Als Unterschichtfernsehen werden die deutschen Privatsender momentan gerne abgetan. Dabei haben diese ebenso wie das heimische TV in den letzten Jahren Wesentliches zur Volksbildung beigetragen, indem das Fernsehen Star Trek zeigte, wobei ich jetzt weniger an die klassische Serie als an The Next Generation, Deep Space Nine und Raumschiff Voyager denke. Wer diese Serien gesehen hat, weiß, was die Zukunft bringt, designmäßig. Denn Designer und Erfinder haben sich diese Serien genauso reingezogen wie ich AGs mit Tagesfreizeit, und so ist es kein Wunder, dass die zukunftsweisenden Erfindungen uns allesamt irgendwie bekannt vorkommen. Ein Computertisch für Designer mit Namen Cabinet etwa, der zudem an die Tradition der Wunderkammer des 16. und 17. Jahrhunderts anknüpft, an die Zeit des Delfter Porzellans und an die Malerei eines Vermeers, gebürtig aus Delft. Die für das blau-weiße Porzellan und ihren großen Malersohn bekannte holländische Stadt Delft hat aber auch in Richtung Zukunft einiges zu bieten. An der Technischen Universität beschäftigen sich Forscher mit Computerwissenschaften, Flugzeugbau, Architektur und Industriedesign. Zwei Delfter Projekte, die sich mit Raum und Zeit beschäftigen, stehen im Mittelpunkt der heutigen Sendung, zu der sie Wolfgang Kretschel begrüßt. Die Überschriften.
Virtuelle Wunderkammer. Computer, die sich dem Menschen anpassen. Smart Routing. Neue Rezepte gegen Datenverstopfung.
Und Sie können damit auch telefonieren. Und zwar gratis. Schauen Sie, das bisschen Kleingeld für die Anschaffung eines Computers hat sich bald rentiert. Gut, dieser Verkaufsslogan ist frei erfunden, aber nicht unwahrscheinlich. Programme wie Skype erlauben heute kostenloses Telefonieren, allerdings nur zwischen zwei mit Headsets ausgestatteten Computern. Wer ein reguläres Telefon anrufen will, muss auch bei Skype bezahlen, allerdings nicht sehr viel. Der Haken an der Sache ist die Qualität, die mangelnde Sprachqualität, um genau zu sein. Voice over IP, wie die Internettelefonie meist genannt wird, ist, so wie Videoconferencing, der Zukunftsmarkt im Bereich der Online-Dienste. Wirklich durchsetzen wird sich diese Technologie aber nur, wenn eine gewisse Qualität garantiert ist. Das wird umgekehrt aber umso schwieriger, umso dichter das Netz wird. Das Problem sind die heute üblichen Routing-Algorithmen. Der Telekommunikationsforscher Piet van Michem von der Technischen Universität Delft hat deshalb einen Algorithmus entwickelt, der schnelle und verlustfreie Datenübertragung erlaubt. Sein Rezept zur Behebung der Datenverstopfung erläuterte er Sonja Bettel.
Well, basically the internet is growing on itself, it's not a problem.
Dass das Internet wächst, ist für sich noch kein Problem. Die Unterscheidung, die man treffen muss, ist zwischen verschiedenen Diensten. Auf der einen Seite geht es um reine Datendienste, bei denen Zeit kein Problem ist. Das sind die bekannten Dienste wie E-Mail oder eine Suche im Web. Es ist nicht wichtig, ob die Antwort von einem Webserver eine Minute oder gar länger dauert. Die anderen Dienste, die zeitkritisch sind, wie Voice over IP, interaktive Spiele, Video on Demand oder Broadcasting, sind viel komplizierter, weil Zeit dabei eine wichtige Rolle spielt. Umso größer das Netzwerk wird, umso komplizierter wird hier das Zeitmanagement zwischen Sender und Empfänger.
Das Problem, das Piet van Michem anspricht, ist in der Struktur des Internets begründet. Es wurde ursprünglich für das US-Militär entwickelt, um eine ausfallsichere Datenübertragung zu garantieren. Dafür werden die Daten beim Sender in Pakete aufgeteilt, die auf verschiedenen Wegen zum Empfänger reisen können. Dort werden sie wieder zusammengesetzt. Bei Verwendung des Transmission Control Protocols TCP wird für jedes erhaltene Paket eine Empfangsbestätigung geschickt. Hat der Sender nach einer bestimmten Zeit noch immer keine Bestätigung erhalten, schickte das verloren gegangene Paket noch einmal, so lange, bis der Empfang bestätigt wird. Im Idealfall dauert die Übertragung einer E-Mail zum Beispiel nur Sekundenbruchteile. Bei Leitungsausfällen, Staus oder Routerproblemen kann es aber Minuten, im Extremfall sogar Stunden dauern. Das kann bei E-Mails oder Suchanfragen im Web lästig sein. Bei der Übertragung von Sprache wie der Internettelefonie sind Verzögerungen oder gar der Verlust einzelner Datenpakete aber sehr unangenehm. Beim Telefonieren wird eine Sprachverzögerung von mehr als 150 Millisekunden bereits als störend empfunden.
Beim Internet gibt es keine Regelung, die besagt, dass man bei Echtzeitdiensten garantieren muss, dass die Daten zwischen A und B innerhalb einer bestimmten Zeit, also diesen 150 Millisekunden, übertragen werden müssen. Im Prinzip ist das Internet eine Infrastruktur, die das schaffen könnte, aber ich bin derzeit sehr skeptisch. Es gibt zwar immer mehr Leute, die gratis Voice-over-IP-Dienste nützen, wie Skype zum Beispiel. Wenn es gratis ist, ist man froh, dass man überhaupt irgendwas hört. Ah, und alle sind begeistert. However, the question for telecom operator is quite different. You must be willing to pay. Aber für einen Telekom-Anbieter ist das was anderes. Sie müssen bereit sein, für die Telefonverbindung zu zahlen. Wir sind alle gewöhnt, für unser Telefon zu zahlen, und das klassische Telefon ist im Vergleich zu Internetdiensten ziemlich teuer. Die Leute sollten aber auch bedenken, dass es fast immer funktioniert und man sich auf das System verlassen kann. Und dafür zahlt man ja auch.
Die Lösung wäre, so Piet van Michem, der vor seinem Job an der TU Delft beim Telekombetreiber Alcatel in Antwerpen geforscht hat, auch für Internettelefonie Quality of Service anzubieten, wie beim klassischen Telefon. Für gute Verbindungsqualität ist aber entscheidend, über welche Wege des Netzwerks die Daten übertragen werden.
In order to have now an end-to-end communication, which is time-critical, you should find a path.
Wenn man nun eine zeitkritische Kommunikation zwischen zwei Punkten ermöglichen möchte, dann muss man den schnellsten Weg finden und von allen möglichen Wegen zwischen A und B, jenen, der die Qualitätsansprüche am besten erfüllt. Wenn zum Beispiel jemand viel Geld für eine Sprachverbindung mit hoher Qualität bezahlt, dann darf die Datenübertragung, sagen wir, maximal 100 Millisekunden dauern und die Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Datenpakete länger brauchen, nur sehr gering sein. Eine derartige Garantie für die Qualität des Dienstes könnte ein Provider anbieten. Wir überlegen uns seit fast 10 Jahren, wie man das umsetzen kann. Von einem rein algorithmischen oder rein wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, ist das ein sehr komplexes Problem.
Das Wesen des Internets ist, dass für den Transport der Datenpakete theoretisch viele Wege offenstehen. Die Frage ist nun, wie der kürzeste Weg gefunden wird. Zur Lösung dieses Problems dient ein Algorithmus, also eine Handlungsvorschrift, wie der Router vorzugehen hat. Dieser misst sozusagen nach bestimmten Vorschriften die Entfernungen zwischen allen verfügbaren Punkten und entscheidet sich für die kürzeste Verbindung.
Routing on itself. From A to B, based on the shortest path, is what people
Routing, das den kürzesten Weg zwischen A und B finden soll, basiert auf einem sogenannten gierigen Algorithmus, ist also mathematisch einfach. Dafür haben wir den Algorithmus von Dijkstra, einem der großen holländischen Computerwissenschaftler. Im Internet und in vielen anderen Netzwerken hat man sich darauf geeinigt, Dijkstras Algorithmus für autonome Domains zu verwenden, also im Netz eines Providers. Dijkstras Algorithmus funktioniert aber nur mit einem Parameter. Nehmen wir die Analogie des Verkehrs. Sie wollen zum Beispiel nicht nur den kürzesten Weg finden, sondern möchten auch eine Straße mit mindestens 2 Fahrspuren haben und eine bestimmte Anzahl an Restaurants auf der Strecke und so weiter. Wenn die Routenplanung entsprechend all dieser Wünsche den besten Weg finden soll, braucht man weiterentwickelte Programme.
Das Problem verlässlicher und schneller Internetverbindungen steigt mit der Zunahme an Providern. Denn neben technischen Kriterien gilt es bei der Datenübertragung zwischen den Domains verschiedener Internet-Service-Provider auch noch vertragliche Fragen zu berücksichtigen.
Das größte Problem des Internets ist die zweistufige Hierarchie des Routing. Zuerst einmal gibt es die ISPs, die innerhalb ihrer eigenen Domain routen können. Wenn man seine eigene Domain kontrollieren kann, ist das Problem relativ klein, denn dann kann man bei Bedarf mehr Router installieren oder mehr Links zwischen den Routern. Das größere Problem ist die höhere Ebene, nämlich die Ebene des Border Gateways. Gateway Protocols, BGP, das eigentlich das Internet zusammenfügt. Da gibt es Verträge zwischen den einzelnen Providern, die festlegen, wer seine Daten über wessen Netzwerke schicken darf. Um das Internet weltweit verbinden zu können, braucht man Routing-Tabellen, die bestimmen, wie der Weg von einem Provider zu einem anderen verlaufen soll.
Routing-Tabellen sind an sich schon eine sehr komplexe Sache im Internet, so Piet van Miechem. Da die Zahl der autonomen Domains, also die Zahl der Provider, weltweit rapide wächst, wird die Sache aber immer schwieriger.
Das ist ein Problem für die Routing-Tabellen, denn die sind proportional zu den ISPs und proportional zu den mit anderen Providern vertraglich festgelegten bevorzugten Wegen. Die Tabellen wachsen damit auf 100.000 oder 200.000 Einträge an. Und ein Eintrag ist nicht nur eine Zeile, sondern ein ganzer Datenblock von Identifikationen, die festgelegt werden müssen. Und diese Routing-Tabellen müssen dann via TCP über das gesamte Internet synchronisiert werden, von einem ISP zum Border Gateway des nächsten und so weiter. Und das ist ein Risiko, denn wenn auf dieser Ebene Fehler auftreten, bedeutet das Probleme für das gesamte Internet. Das Internet war übrigens nicht dafür gedacht, so weit zu wachsen. Deshalb konnte das BGP-Problem auch nicht vorhergesehen werden. Meiner Meinung nach sollte das Border Gateway Protocol deshalb auf mehr hierarchische Ebenen aufgeteilt werden.
Wenn all diese Faktoren beim Routing berücksichtigt werden müssen, um den Qualitätsgarantien für bestimmte Dienstleistungen gerecht zu werden, ist das mit den bisher verwendeten Algorithmen nicht mehr zu berechnen. Noch während seiner Zeit bei Alcatel im belgischen Antwerpen entwickelte Piet van Miechem deshalb den heuristischen Algorithmus TAMCRA, eine Abkürzung für Tunable Accuracy Multiple Constraints Routing Algorithm. TAMCRA sollte sich also durch Ausprobieren flexibel auf mehrere Anforderungen einstellen können. Alcatel entschied jedoch, diese Idee nicht weiter zu verfolgen. Als Van Miechem 1998 an die Technische Universität Delft wechselte, begann er gemeinsam mit dem Doktoranden Fernando Kuipers an einem nicht-heuristischen, also exakten Algorithmus zu arbeiten. Der neue Algorithmus wurde SAMCRA getauft, weil er selbst adaptierend ist. SAMCRA ist ein Algorithmus, der garantiert, dass er jenen Weg findet, der alle Kriterien bestmöglich erfüllt oder zumindest mit Sicherheit feststellt, dass dieser Weg nicht existiert. Doch das Problem war damit noch nicht gelöst, zumindest nicht vom Standpunkt der theoretischen Informatik.
The major problem perhaps is that
das größte Problem ist wahrscheinlich, dass das grundsätzliche algorithmische Problem ein sogenanntes NP-vollständiges Problem ist. Das heißt, man kann das nicht in realer Zeit berechnen. Es kann immer sehr schwierige Fälle geben, in denen es so viel Zeit kostet, den tatsächlichen Weg zu berechnen, der allen Kriterien gerecht wird, dass man das nicht in großen Netzwerken anwenden kann. Aber das ist nur theoretisch so. Wir haben herausgefunden, dass die Gründe, die zu dieser NP-Vollständigkeit führen, in der Praxis so gut wie nie auftreten. Wir haben bereits 4 Umstände gefunden, die auftreten müssten, damit die Berechnung in realer Zeit nicht mehr möglich ist. Es erscheint uns sehr unwahrscheinlich, dass in der Praxis jemals alle 4 Umstände gleichzeitig auftauchen würden.
NP-Vollständigkeit ist ein Begriff aus der Komplexitätstheorie der theoretischen Informatik. Damit werden Entscheidungsprobleme bezeichnet, die besonders schwierig sind und für die angenommen wird, dass keine effizienten Algorithmen existieren, die diese Probleme lösen können. NP steht dabei für nicht-deterministische Polynomialzeit. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich dabei um Berechnungen, die so viel Rechenaufwand erfordern, dass man eigentlich nie zu einem Ergebnis kommt. Denn was hilft es, wenn der Algorithmus einen Übertragungsweg findet, auf dem die Daten maximal 150 Millisekunden von A nach B brauchen, für die Suche danach aber, sagen wir es mal übertrieben, 3 Jahre rechnet? Doch zurück zu SAMCRA, dem Routing-Algorithmus von Piet van Miechem und Fernando Kuipers. Die beiden Forscher haben gemeinsam mit Wissenschaftlern aus Arizona und Texas realistische Netzwerke am Computer simuliert und ihren Algorithmus darin arbeiten lassen. Samkra hat jedes Mal weit besser abgeschnitten als andere heuristische Algorithmen. Piet van Michem ist deshalb sicher, dass Samkra für die Anbieter von Voice over IP und anderen Diensten mit Qualitätsgarantie interessant sein könnte. Wenn Samkra für den Datentransfer über das Internet verwendet würde, könnte man zum Beispiel für ein wichtiges Geschäftstelefonat nach Japan oder die Übertragung einer Echtzeit-3D-Grafik die jeweils gewünschte Qualitätsstufe auswählen und dementsprechend mehr dafür zahlen. Der Algorithmus für das Smart Routing könnte aber auch für ganz andere Bereiche eingesetzt werden, könnte sich Piet van Michem von der TU Delft vorstellen.
Another market which I think is potentially interesting, that's actually the car business.
Ein anderer Markt, der potenziell interessant sein könnte, ist die Autoindustrie. Es gibt ja heute die Routenplaner in den Autos und die basieren großteils auf dem Algorithmus von Dijkstra. Das heißt, sie finden den kürzesten oder den schnellsten Weg. Wir könnten die Pläne für Europa aber auch mit anderen Informationen ergänzen, wie der Kapazität einer Straße, der Anzahl der Tankstellen, der Anzahl der Restaurants. Die Leute könnten sich dann aussuchen, ob sie den schnellsten Weg fahren wollen, also nur dreispurige Autobahnen oder Schnellstraßen. Oder sie wollen, sagen wir mal, von Holland nach Österreich fahren und sagen sich, ich will nicht nur auf den deutschen Autobahnen fahren, ich will auch ein paar nette Sehenswürdigkeiten besuchen, ich will eine schöne Aussicht haben. Das wäre alles möglich.
Designer sind auch nur Menschen und so brauchen sie Anregungen, wenn sie Neues entwerfen wollen. Üblicherweise sammeln sie deshalb Bilder, Zeitschriften und Gegenstände, die sie bei Bedarf hervorholen und von denen sie sich dann inspirieren lassen. Diese Sammlungen erinnern an die Wunderkammer des 16. und 17. Jahrhunderts. Janus Keller von der Fakultät für Industrial Design der TU Delft hat nun eine virtuelle Wunderkammer entwickelt, das Cabinet. Auf dem Tisch, der Bildschirm und Scanner gleichzeitig ist, können digitale Bilder und reale Objekte miteinander kombiniert und Aufnahmen nach einem designergerechten System archiviert werden. Sonja Bettel hat Janus Keller im Studio Lab der TU Delft besucht und sich das Cabinet erklären lassen.
Im Gebäude der Fakultät für Industriedesign der Technischen Universität Delft herrscht geschäftige Stimmung. In der großen Halle, in die man direkt vom Campus gelangt, bauen mehrere Studenten an langen Werkbänken irgendwelche noch undefinierbaren Dinge zusammen. Auf der Galerie rund um die Halle sitzen Studenten an Computern und diskutieren über Entwürfe. Von der Galerie gelangt man ins Studio Lab, wo ebenfalls kreatives Chaos herrscht. An einer Wand turnt ein Roboter aus bunten Plastikbausteinen an Schnüren herum und schießt Fotos mit einer kleinen Kamera. Auf den Tischen liegen Manuskripte, Skizzen, Fotos und allerlei Gegenstände. Unter den Tischen Spielzeug und Sportgeräte, mit denen man kreative Durchhänger überbrücken kann. Prominent in der Mitte des großen Raumes steht ein elegant und gleichzeitig sehr einfach aussehender, hochbeiniger Tisch mit einer weißen Platte in einem Rahmen aus schichtverleimtem Holz und einer kleineren Holzplatte auf metallenen Stehern in Kopfhöhe. Janus Keller, Forscher am ID Studio Lab, erklärt, was das ist.
This is the cabinet. It is a prototype we've made.
Das ist das Kabinett. Es ist ein Prototyp, den wir gemacht haben. Es hat die Größe eines Tisches und ich habe es als Werkzeug für Designer entwickelt, mit dem sie visuelles Material sammeln und organisieren können. Die Idee ist, dass man die Bilder räumlich ausbreiten und unterschiedlich anordnen kann. Es ist sehr intuitiv und es macht digitale Materialien sehr physisch. Die Idee ist, dass man ein digitales Bild drehen kann, wie man es am Papier machen würde. Damit wird die Grenze zwischen digitalem und physischem Material sehr schmal. Wir haben den Bildschirm sehr groß gemacht. Er hat die Größe A2, damit man auch seine Arme benutzen kann. Normalerweise nützt man am Computer die Koordination zwischen Augen und Händen und konzentriert sich damit stark auf die Details. Hier kann man frei reden, während man seine Materialien herumschiebt.
Mit der Entwicklung des Cabinets hat Janus Keller die Arbeitsweise von Designern aufgegriffen und ein Werkzeug entwickelt, das Zwischenschritte von physischen zu digitalen Ideensammlungen und Skizzen vereinfachen oder ersparen kann. Der Name Cabinet, also Schrank, Vitrine oder Kabinett, ist eine Reminiszenz an das Kuriositätenkabinett des 16. und 17. Jahrhunderts. In dieser Zeit sammelten Fürsten und wohlhabende Bürger gerne Kuriositäten aus fremden Ländern wie Steine, Muscheln, ausgestopfte Vögel, Werkzeuge, Töpfe, Figuren und vieles mehr. Die oft mehrere Räume füllenden Sammlungen dienten dem Staunen und wurden deshalb auch als Wunderkammer bezeichnet. Designer sind den damaligen Sammlern nicht unähnlich, erzählt Janus Keller.
We went to designers' offices.
Wir haben die Büros von Designern besucht und festgestellt, dass sie zwei Arten von visuellen Sammlungen haben. Das eine ist eine physische Sammlung, also Sachen, die sie in ihrer Umgebung entdeckt haben, die sie mitnehmen oder fotografieren und als Inspiration nützen. Und auf der anderen Seite müssen sie Collagen machen oder Stimmungsbilder, mit denen sie den Kunden vermitteln können, wie ein neues Produkt aussehen könnte. Dafür benutzen sie den Computer, denn damit kann man wunderbar Bilder bearbeiten und manipulieren. Früher wurden die Sammlungen von Bildern und Gegenständen direkt für die Collagen verwendet, aber heute können sie nur das verwenden, was sie in ihrem Computer finden. Das verändert die Auswahl und die Anordnung sehr stark. Die Idee von Kabinett ist, dass man digitale Materialien sehr einfach sammeln und die gesammelten Dinge problemlos anfügen kann.
And you can add the stuff that you have in your purse very fluently as well.
Das Cabinet ist somit eine Art virtuelle Wunderkammer, in der die Designer alles sammeln können, was sie zu neuen Ideen anregt. Das ist ein großer Vorteil, denn eine Beschränkung auf rein digitale Bilder könnte den kreativen Prozess schon in der Anfangsphase einschränken. Janus Keller demonstriert, wie man mit dem Computertisch digitale und physische Materialien zueinander bringen kann.
So for example, you have an image that you want added.
Sie wollen zum Beispiel ein Bild dazugeben, eine Werbung aus einer Zeitschrift oder sowas. Sie legen es auf den Tisch und es gibt nur einen Knopf. Es ist ein sehr schöner Knopf, aber es ist der einzige. Und wenn Sie da drauf drücken, fotografiert das Kabinett von oben das Bild, das auf dem Tisch liegt. Mit einem Scanner müsste man das Bild umdrehen und Photoshop starten und dann muss man der Datei einen Namen geben und das ist alles so verbal. Hier hingegen ist das Bild schon im Computer und wenn man das Original wegnimmt, ist es immer noch am selben Fleck. Das ist eine sehr visuelle Methode. Man muss nur noch den Ausschnitt auswählen, den man haben möchte, und sobald man den Knopf drückt, ist das Bild in der Sammlung.
Die Bilder, egal ob ursprünglich analog oder digital, können dann mit einem Mausstift, der in einer Holzscheibe versteckt ist, auf dem Tisch herumgeschoben und gedreht, zu Stapeln geschlichtet, zur Seite geschoben oder vom Tisch entfernt werden. Auf diese Weise können aber nicht nur zweidimensionale Bilder, sondern auch dreidimensionale Objekte fotografiert und in die Sammlung integriert werden.
Man kann alles unter die Kamera legen, man kann sogar seine Hände drunter halten, man kann etwas berühren oder wohin zeigen und das ist dann Teil des Bildes. Das macht es sehr fließend und sehr magisch. Wenn man die Hand wegnimmt, ist sie immer noch da.
Ist das nun ein Bildschirm oder eine Projektionsfläche? Ist das ein Tisch oder ein Computer? Sind die Bilder echt oder virtuell? Janus Keller hebt die weiße Platte vom Tisch und gibt damit einen Einblick in die Geheimnisse der Magie von Cabinet.
So below this paper screen, there is a vacuum tablet.
Also unter diesem Papierbildschirm befindet sich ein Wacom-Zeichentablett, das ja bei uns herumlag, weil es eigentlich zu groß war. Dann habe ich einen Wacom-Zeichenstift genommen, ihn aber kleiner gemacht. Ich habe nur das Endstück verwendet und ihn in ein Stück Holz eingebaut. Die Leute sollen ihn nicht wie einen Stift verwenden, sondern damit nur auf ein Bild zeigen oder es verschieben. Wir haben uns eine ganze Reihe von Kameras, Datenhandschuhen und so weiter angeschaut, aber das war alles nicht geeignet. Da gibt es immer wieder Probleme, dass die Software nicht weiß, was sie tun soll oder der Benutzer es nicht weiß. Wir haben keine besonders ausgefeilte Technologie verwendet, dafür aber sehr brauchbare.
And it might suit better, but you always get into ambiguity on that the software doesn't know what exactly is meant or that the user doesn't know. Again, not advanced technology, but very usable.
Einfach, brauchbar und es lag irgendwo herum, gilt auch für die meisten anderen Bauteile des Cabinet. Die Kamera, die in das Brett über dem Tisch eingebaut ist, ist ein gebräuchlicher digitaler Fotoapparat, mit dem Janus Keller zuvor seine Kinder fotografiert hat. Der Computer, der unter der Tischplatte steckt, ist auch ein handelsübliches Gerät. Die einzige Neuanschaffung war ein Beamer, der unter der Platte steckt und das Bild über einen Spiegel im oberen Brett auf die Tischplatte projiziert. Das bietet eine weitere Verwendungsmöglichkeit.
You can also take something like a faux model that you've made.
Man kann aus einem Stück Polystyrol ein Modell schnitzen, ein Bild darauf projizieren und sich anschauen, wie eine bestimmte Oberfläche auf dem Modell wirkt. Das ist der umgekehrte Weg. Jetzt nehmen wir digitales Material und projizieren es auf physische Objekte. Das macht die Vermischung von realer und virtueller Welt sehr fließend. Es geht immer darum, dass man dem Computer nicht erklären muss, was man machen möchte.
Auch auf der Software-Seite wurde auf Einfachheit geachtet. Die Anwendung wurde mit Macromedia Director programmiert und man kann im Prinzip nicht mehr machen, als Bilder aufnehmen, umgruppieren, sortieren, wegwerfen und das Arrangement auf einem USB-Stick speichern, um es dann auf einem normalen Computer weiterzubearbeiten. Diese Einfachheit war völlig beabsichtigt, so Janusz Keller.
Wenn ein Programmierer sich das anschaut, fragt er, kann man da 3000 Bilder reingeben? Also wahrscheinlich geht das. Ich habe 200 bis 300 Bilder reingetan und es funktioniert noch. Aber es dient ja nur zur Demonstration. Wir haben es auch für Designübungen verwendet und dafür reichen 300 Bilder aus. Natürlich könnte das alles technisch besser sein, aber dann wird es schwieriger und dann muss man länger warten. Wenn man statt 4 Megapixel 8 Megapixel verwendet, dann dauert es 2 Sekunden länger, bis das Bild im Computer ist. Ein Programmierer könnte sagen, es gibt da noch etwas Neues. Aber wir wollen das nicht. Wir wollen es einfach halten.
Janusz Keller vom ID Studio Lab der TU Delft hat das Cabinet nicht als Prototyp entwickelt, um eine kommerzielle Anwendung daraus zu machen. Sein eigentlicher Forschungszweck war, zu untersuchen, wie Designer visuelle Materialien verwenden und inwieweit neue Technologien sie dabei unterstützen können. Deshalb hat Keller auch keine üblichen Usability-Tests mit dem Cabinet gemacht, sondern die Praktiker einfach mit der virtuellen Wunderkammer konfrontiert.
Wir haben das Kabinett einfach genommen und für 4 Wochen in ein Designbüro gestellt. Wir haben zu den Designern gesagt, das ist es und jetzt erzählt mir, was ihr damit machen würdet, wenn es zu eurer normalen Arbeitsumgebung gehören würde. Wir haben ihnen nicht gesagt, wie oder wofür sie es verwenden müssen. Sie haben es einfach für ihre Projekte genützt. Wir haben es 3 bekannten Designfirmen gegeben, eine davon ist Wax, und sie haben es verwendet, um eine neue Webcam für Microsoft zu entwickeln und die Renderings dafür zu machen. Danach gaben wir es Fabric, das ist eine Multimedia-Firma, die Websites macht und auch Produkte. Sie haben es verwendet, um das Magazin des größten Supermarkts in Holland ins Web zu stellen. Schließlich war das Kabinett noch bei einer kleineren, aber bekannten Firma namens Smool, wo die Designer damit ihre Skizzen organisieren.
And they would really use it as a way to organize their own sketches.
Interessant ist, dass das Cabinet in den 3 Büros jeweils anders verwendet wurde. Insgesamt waren die Designer begeistert, dass die Bilder frei herumgeschoben werden können, nicht in einer Reihe aufgefädelt sind wie bei üblichen Bildverarbeitungsprogrammen und nicht mit irgendwelchen Dateinamen versehen werden müssen. Als angenehm wurde auch empfunden, dass sich mehrere Leute um den Tisch stellen und über die Bilder und Arrangements diskutieren können. Bei einem üblichen Computerbildschirm ist das immer etwas schwierig. Und was wird nun aus Cabinet werden? Janusz Keller?
Ehrlich gesagt wissen wir nicht, was wir weiter damit machen wollen, aber es gibt Partner aus der Industrie, die Interesse haben. Teile davon wollen wir für weitere Forschungen verwenden. Das ist das Wichtigste. Das Kabinett selbst könnte vielleicht ein kommerzielles Produkt werden, aber ich glaube nicht, dass es genau für diesen Bereich sein wird oder genau für diese Zielgruppe. Aber auf irgendeine Weise wird es nützlich sein für die Menschen.
In some way it can be useful for normal people.
Die virtuelle Wunderkammer, Cabinet und ein neuer Algorithmus gegen den Datenstau beim Internettelefonieren. 2 vorzeigenswerte Projekte der TU Delft für Matrix, beschrieben von Sonja Bettl. Näheres zum Designertisch, der zugleich ein Scanner ist, finden Sie auf der Ö1 Homepage. Informationssuchende zur Zukunft der Internettelefonie werden im Matrix-Forum der ORF Future Zone fündig. Unsere Adressen:
oe1.orf.at, futurezone.orf.at.
Sie hörten Matrix, Redaktion Ina Zwerger, am Mikrofon war Wolfgang Ritschl. Matrix hören Sie wieder am kommenden Sonntag um 22.30 Uhr, Österreich 1.